Electrify, der Podcast.
Mit Christian Jog in Stuttgart. Servus, Christian.
Hallo, Jerome, grüß dich.
Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Das ist meiner einer. Ich habe kürzlich einen Podcast gehört, wo sich die zwei Podcastenden darüber unterhalten haben, dass wenn zwei Leute ähnliche Stimmen haben, dass man gar nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt eigentlich wer. Also jetzt haben wir es mal gesagt, ne? Ich bin ich und du bist du.
Genau, so. Ich bin der Christian.
Hallo Christian.
Du darfst mich nicht nachmachen, sonst kann man unsere Stimmen nicht mehr unterscheiden.
Stimmt. Ja, wir waren wieder lange offline. Sorry, dass wir es einfach nicht schaffen, so zu erscheinen, wie wir es gerne wollten. Aber diesmal lag es an mir. Ich habe wahnsinnig viel mit der Schule und Corona zu tun. Und irgendwann hat man einfach nicht mehr die Kraft, dann sich noch abends hinzusetzen und zu podcasten, auch wenn uns das wahnsinnig Spaß macht. Wir hoffen, dass irgendwann Corona mal vorbeigeht. Und jetzt habe ich gerade Zeugnisse demnächst und habe heute den ganzen Tag korrigiert. Englisch, Mathe und Deutsch und WBS und was weiß ich, was ich alles korrigiert habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. So ist das immer vor den Zeugnissen. Die Lehrer müssen immer kurz vor den Zeugnissen nochmal Klassenarbeiten schreiben. Freut auch immer die Schüler. Und fragt sich jedes Mal, hättest du es nicht früher machen können?
Ja, natürlich. Du musst einfach schneller machen. Du musst schneller arbeiten, korrigieren und Corona nebenbei noch abfrühstücken.
Mhm. So, dann wollen wir uns mal um unsere Themen kümmern. Wir haben so aus jeder Ecke zum Thema Elektromobilität uns ein Thema rausgesucht. Und wir fangen mal an mit einem Thema, was ich persönlich ganz interessant finde. Du hast ja ein neues Elektromotorrad bestellt. Du hast es noch nicht, ne?
Ich habe es leider noch nicht. Ich habe eine Regent bestellt. Das ist ein schwedischer Hersteller. Die kennt man vielleicht sogar, weil die relativ aggressiv in den Markt reindrängen. Die haben relativ kurzfristig auch eine Tour gemacht, wo sie die Fahrzeuge vorgestellt haben. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das praktisch direkt beim Probefahren noch bestellt, habe jetzt die Bestellung bezahlt und jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass sie mir einen Vorschlag machen, wann sie es liefern können.
Okay, was ist das für ein Motorrad?
Das ist ein kleines, also im Prinzip, man muss sich das vorstellen wie so ein, ich sag mal, Retro-Vintage-Motorrad, so ein kleines, das so um die 90 km/h fährt. Und das hat einen Radnabenantrieb, das heißt also keine Übersetzung, kein Mittelmotor. Und das sorgt dafür, dass es ein bisschen schwierig ist an der Hinterradaufhängung, weil man da eben dieses zusätzliche Gewicht hat von dem Motor. Das heißt, als ich den Probe gefahren bin, hatte ich schon das Gefühl, also vom Fahrwerk könnte es noch ein bisschen besser sein, die Federn könnten noch ein bisschen stabiler sein. Die haben mir hoch und heilig versprochen, dass sie das noch verbessern werden. Wir werden sehen. Es ist ein Startup, also es ist schon ein bisschen riskant auch, muss man ganz klar sagen, weil wenn die jetzt, ich sag mal, 200 Bestellungen haben und dann sich mit dem Geld auf die Bahamas absetzen, dann kann ich da auch nichts gegen machen.
Wie viele Öcken hast du denn überwiesen ungefähr?
Ich habe rund 10.000 Euro dafür bezahlt. Das ist nicht ganz wenig, das ist tatsächlich für die Leistungsklasse sogar relativ viel. Also da gibt es zum Beispiel aus München die Black TX. Die ist günstiger. Es gibt auch die Schwalbe elektrisch, die über 80 km/h fährt oder um die 80 km/h fährt, die ist auch günstiger. Also da gibt es schon viele andere, die auf dem Markt sind und etwas günstiger sind. Auf der anderen Seite bekomme ich eine Sonderlackierung in Rot, weil üblicherweise gibt es die nur in Grün und Schwarz. Und ich bekomme noch einen Helm geschenkt als treuer Erstbesitzer sozusagen.
Aber du hast es ja selber gesagt, das ist schon durchaus ein kleines Risiko und richtig günstig ist sie auch nicht. Der Helm wird ja jetzt wohl nicht ausschlaggebend dafür gewesen sein oder die rote Lackierung, dass du jetzt da zugeschlagen hast. Irgendwas muss dir ja besonders gefallen haben an dem Motorrad.
Ja, es sieht einfach toll aus. Wenn man sich das zum Beispiel vorstellt mit den anderen Rollern oder mit den schnellen Rollern, also die Roller, die über 45 km/h fahren können, wie zum Beispiel die Schwalbe, wie zum Beispiel ein Kumpanroller oder die Elektrika von Vespa oder auch die New Roller. Das sind alles Roller von der Bauform her. In dem Bereich kleines Motorrad, das wie eine 125er auszieht, gibt es noch die Soko zum Beispiel, die Soko Max müsste das sein. Die sieht aus wie ein kleines Motorrad, aber die ist mir von der Qualität tatsächlich nicht gut genug. Und dann hat eben so den Ausschlag gegeben, dass dieses Vintage-Design sehr schön ist und sie produzieren in Schweden. Das finde ich auch sehr positiv, dass es also nicht irgendwie alles aus China kommt. Und zum Beispiel der Sitz selbst, der wird von der gleichen Firma produziert, die auch die Ledersitze für Volvo produzieren. Und da einer meiner Kunden im Geschäft Volvo ist, dachte ich mir, ja, sehr schön, dann kaufe ich das.
Ist Volvo nicht inzwischen chinesisch?
Ja, gehört zu Geely, um genau zu sein. Ja, so ist es. So schließt sich der Kreis. Also ja. Ein Teil von dem Regent aus Schweden kommt natürlich auch aus China. Die bestellen da auch nur ihre Teile, bauen die dann aber selbst zusammen und designen die auch selbst und haben eben Teile davon, die sie auch vor Ort produzieren.
Okay. Was hat die für eine Reichweite?
Das wird man mal sehen. Also ich weiß, die haben einen 7 Kilowattstunden Akku drin, der auch nur von außen aufladbar ist. Das ist ein Problem. Also ich kann den nicht entnehmen und zum Beispiel in der Wohnung laden. Ja, das ist bei einem 7 Kilowattstunden Akku allerdings auch nicht so einfach, weil die sind relativ schwer. Die willst du vielleicht auch nicht unbedingt in die Wohnung schleppen. Während zum Beispiel der Companroller, der hat 3 Akkublöcke zu jeweils 11 Kilogramm. Die kann ich dann natürlich einzeln noch gerade so tragen, auch wenn es 11 Kilogramm relativ schwer ist. Aber das ist für jemanden, der eine Wohnung hat, sicher besser geeignet als jetzt ein Regent.
Jetzt versuche ich gerade zu rechnen. Mein Twizy hat da, glaube ich, 6 Kilowattstunden Akku. Wenn ich mich richtig erinnere, ich komme damit 80 Kilometer weit. Der ist aber natürlich deutlich größer und schwerer als ein Motor. Das ist, schätze mal, 120 bis 150 Kilometer Reichweite, oder?
Ja, das geben sie zum Beispiel auch an. Ah, ja, okay. Also das ist durchaus im realistischen Rahmen. Und ich denke mal, wenn ich hier in der Gegend rumfahre, werde ich meine 70 bis 100 Kilometer ohne Probleme hinkriegen.
Okay, und wie kannst du den laden? Also mit was für einem Stecker lädst man den? Am Schuko oder gibt's da?
Den lädt man tatsächlich am Schuko. Also da gibt es ein Ladegerät, das mit einem proprietären Pin-Layout an das Motorrad rangehängt wird und an der anderen Seite ist ein Schuko dran. Der lädt auch relativ langsam, also der hat einen ganz normalen 1,3 kW-Lader drin. Das heißt, der ist definitiv nicht für Reisen gedacht, sondern der ist dafür gedacht, dass man damit pendelt und dass man den entweder auf Arbeit oder zu Hause dann lädt.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob du da so einen guten Kauf gemacht hast, weil also gibt doch jetzt so einige Punkte, wo ich sage, da wäre ich vielleicht etwas vorsichtiger gewesen. Also dass es ein Startup ist, wäre ich vorsichtig gewesen. Ladegeschwindigkeit. Ich meine, dass es mit dem Schuko aufladbar ist, ist ja super. Ja, also dann kann man auch einfach zu Hause laden. Ist jetzt nicht so schlecht, aber es wäre natürlich schön, wenn man noch zusätzlich Typ 2 hätte, wenn man unterwegs ist und dann vielleicht einfach nochmal mit 20 kW nachladen kann, damit man auch mal richtig auf Strecke gehen kann mit so einem Motorrad.
Aber ja, das wäre ja 3C Ladegeschwindigkeit. Das ist dann schon ein bisschen brutal für die Zellen. Man will die ja auch nicht überlasten.
Klar, aber du wirst auch nicht 6 Stunden an der Ladesäule stehen, um das Ding aufzuladen, um dann weiterfahren zu können.
Genau, also dafür ist es nicht gedacht.
Ja, da muss man sich einfach klar darüber sein, das ist keine Reisemaschine, sondern das ist einfach
ganz klar.
Zum Pendeln und vielleicht mal ums Haus rumfahren.
Einen die Reisemaschine habe ich ja immer noch.
Ah, okay, die behältst du auch.
Ja, ja, also ich habe dann 2 Motorräder zu Hause rumstehen und ich sag mal so, der Trend geht zum Drittmotorrad.
Na, ich bin ja selber sehr, sehr lange, allerdings damals noch mit Verbrenner, mit Motorroller durch die Gegend gefahren. Hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, seit ich blöderweise an einen Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen bin und den da sozusagen von der Straße gekratzt habe, bin ich da noch kritischer geworden. Ist halt nicht ganz ungefährlich. Aber gut, das ist halt eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss, ob er dieses Risiko eingeht oder eben nicht. Du hast deine Entscheidung getroffen, ist ja auch okay. Sagst du nochmal, wie das Motorrad heißt für die Leute, die vielleicht sich da nochmal informieren möchten?
Das ist eine Regent. Das schreibt sich RGNT. Also das ist okay. Praktisch ohne Vokale, warum auch immer.
Ja, man muss ja auffallen. Ne?
Ja, genau.
Gut, okay, dann haben wir das geklärt. Du hältst uns da auf dem Laufenden, wenn du sie hast. Wobei, ich würde mir auch jetzt kein Motorrad mitten im Winter bestellen.
Ich fahre ja auch mit dem Motorrad im Winter. Also ich bin gerade heute und am Wochenende bin ich wieder mit dem Motorrad unterwegs gewesen.
Ich bin früher auch ganzjährig gefahren mit meinem Motorroller. Ja? Wirklich, also ich erinnere mich an Fahrten, da bin ich zu meiner Freundin von meiner damaligen gefahren, 20 Kilometer von Freiburg nach Hartheim, wer sich das mal die Strecke angucken möchte. Ich erinnere mich, der Motorroller stand immer draußen, da war eine dicke Eisschicht auf dem Sitz und so bin ich zu ihr gefahren. Ne? Man war halt verliebt, ne? aber wirklich Spaß sieht dann doch ein bisschen anders aus. Also Motorradfahren im Winter, ich bin auch schon bei Schneeglätte gefahren mit dem Motorrad und bin halt dreimal hingefallen pro Strecke, was jetzt nicht so schlimm war, man ist halt da rumgerutscht, ne? Man hat sich nicht wehgetan, war ja Schnee, aber wirklich lustig ist es nicht.
Also ich fahre relativ zügig dann auch, also tagsüber. Bei Nacht ist es natürlich sehr unangenehm und ich fahre natürlich auch, wenn es geht, nur wenn die Sonne scheint, so wie heute. Heute war außerordentlich gut und dann macht es schon Spaß. Ich meine, wir haben hier in der Gegend auch nicht wirklich Schnee liegen. Es war jetzt mal ein bisschen glatt über Nacht, aber tagsüber ist das eigentlich kein Problem. Und ich habe sowieso Winterreifen drauf.
Gut, ja, bin ich mal gespannt, was du dann in Zukunft darüber erzählst und ob du vielleicht sagst dann hinterher, ah, Verarbeitungsqualität und es klappert und knarzt und Mistding, 10.000 verbrannt. Schauen wir mal. Du hast gerade angesprochen, auch Strom muss ja auch hergestellt werden. Ich habe ja eine Solaranlage auf dem Dach, du ja glaube ich auch, ne?
Ich habe noch keine Solaranlage, weil ich habe ein denkmalgeschütztes Haus.
Ach ja, stimmt, darüber haben wir gesprochen. Ich gucke ja immer, wie die Produktion ist von meiner Solaranlage. Ich habe eine 7,13 Kilowatt Peak Anlage Ost-West. Und im ersten Jahr, wo die gelaufen ist, hat die tatsächlich auch das ganze Jahr ziemlich genau 7 Megawatt produziert, also 7000 Kilowatt. Dieses Jahr, also 2021, waren es 500 Kilowatt weniger, also nur 6,5, war also nicht so ein gutes Jahr, wobei das vorletzte wohl besonders gut.
Kilowattstunden.
Ja, ja. Jetzt vermisse ich Jana, weißt du die, ne?
Ja, 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 ja.
und dieses Jahr hat aber ganz gut angefangen, also der Januar ist nicht ganz vorbei, aber ich komme fast an die Zahl des Januars von 2020 wieder ran, also schauen wir mal, wie dieses Jahr läuft. Und Strom zu produzieren macht unheimlich Spaß, nach wie vor. Habe ja auch noch einen Akku dabei. Und ja, der Twizy wird mittlerweile auch geladen über die Solaranlage, auch jetzt im Winter. Das ist schwierig, aber ja, so einigermaßen kriegen wir es hin, dass das immer geladen
ist. Hast du auch eine Wärmepumpe?
Nee, leider nicht, weil ich ja in einem Reihenhaus wohne und da haben wir eine Gasanlage. Zwar eine relativ sparsame und neue und gute, aber ja, Gas, Erdgas. Würde ich gerne umrüsten lassen, aber ob ich da bei meinen Nachbarn durchdringe, weiß ich nicht. Ja. Apropos Strom, du hast es auch mitbekommen, Kernkraftwerke sind jetzt grün, ne?
Ja,
laut Europäischer Union. Das ist natürlich ja auch eine super Entscheidung gewesen. Da freuen wir uns alle sehr. Und so grün wie in Frankreich ist es nirgendwo. Ich hoffe, es wird
nicht irgendwann. Solange ich die Dinger nicht bezahlen muss, ist es mir wurscht, sollen die machen, was sie wollen. 20 Milliarden zum Bau. Und dann sind die Folgekosten und die Langzeitkosten noch nicht mal auf die Bürgerschaft umgerechnet, weil der Betreiber, der kümmert sich ja nicht um die Entsorgung.
Ja.
Also das wird teuer, das wird einfach sehr, sehr teuer auf lange Sicht. Ja,
vor allem für Frankreich, aber gut, so ist es halt. Und ja, darüber habe ich mich ziemlich aufgeregt, aber wen interessiert's?
Tja,
vielleicht interessiert dich, dass ich mir wieder mal Aktien gekauft und welche verkauft habe.
Hast Gewinn gemacht oder Verlust?
Ich habe Gewinn gemacht. ich habe mir damals für 5,80 Euro BYD-Aktien gekauft und habe sie verkauft für 32 Euro, glaube ich, habe ich sie verkauft. Und seither sind sie wieder runtergegangen. Also ich habe gerade richtig verkauft.
Ja, dreifacher Wert erreicht, das ist schon ganz ordentlich, ne?
Das ist mehr als dreifach, warte mal, fünffach. Mehr fünffach als fünffach. Sogar. Fünffach, ja, ja.
Ach, 6 Euro hast du gesagt.
Oh. 5,80 Euro, ja. Genau.
5,80 Euro. Ja, okay. Ich habe 8 Euro im Kopf gehabt. Keine Ahnung. Du kannst
gerne in meinem Matheunterricht
kommen. Ja, genau.
Es viele Treffen
in meiner
Schule, die ihr kleines 1x1 bis heute nicht können.
Das kann sein, dass ich 8 Euro gedacht habe, weil ich hatte mal BYD-Aktien für 8 Euro gekauft.
Ah, okay. So, und ich habe mir auch welche gekauft. Und das Lustige war, ich habe mir Lucid-Aktien gekauft, amerikanischer Hersteller. Mhm. Luxusautos, große Autos, teure Autos, schöne Autos, wie ich finde.
Ja. Ich finde S-Klasse Konkurrenz.
Ja, absolut.
Durchaus.
Tolle Fahrdaten. Habe ich mir lustigerweise genau zum gleichen Kurs wie damals die Aktien von Tesla gekauft. Und zwar auch die gleiche Anzahl zum gleichen Kurs. War aber reiner Zufall. Ich habe genauso viel Geld rein investiert, also nicht wirklich viel, in diese Lucid-Aktien und habe sie mir für 35 Euro gekauft, kurz bevor sie dann auf 25 gesunken sind.
Ja gut, das aber kann das, schon mal passieren. Das ne?
kann mal passieren.
Ein bisschen längeren Atem.
Ja, auch gut, die BYD-Aktien damals, die ich gekauft habe, hatten 5,80 und dann sind sie erstmal auf 4,60 runtergegangen. Ja. Das hat auch wehgetan. Ja.
Bei Tesla war es ja nicht viel anders. Ne?
Bevor es noch weiter runter geht, ich habe sie gehalten, Gott sei Dank. Und Lucid habe ich mir gekauft, weil ich glaube, dass da durchaus Potenzial dahinter ist. Da sind Geldgeber dahinter, die potent sind, die haben ihre Fabrik, die haben schon die ersten Autos verkauft und auf die Straße gebracht. Die wollen demnächst nach Europa expandieren. Ich finde die Philosophie dieser Firma ganz gut. Also die Autos, die sie verkaufen, finde ich ganz gut. Schauen wir mal, ob daraus was wird. Auf jeden Fall habe ich mir da ein paar Aktien gekauft und ja, wenn sie nur halbwegs so anspringen wie die Tesla-Aktien, wäre schön.
Das wäre nicht ganz schlecht, ne?
Aber ich fürchte, wie gesagt, die Tesla-Aktie habe ich damals für im Schnitt für 5 oder 36 Euro gekauft. Ja. Die war zwischenzeitlich bei über 1000 Euro. Jetzt sind sie wieder runter auf knapp 800 nach dieser Pressekonferenz, die ich leider nicht gesehen habe von Elon Musk, wo er den Roboter vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob dann nochmal so ein Tänzer da rumgehampelt hat als Roboter. Ich fand es beim ersten Mal schon super peinlich. Ja, und das kam irgendwie in der Börse nicht gut an. Und dann noch die Zinsen, die da erhöht werden sollen in den USA. Also das ist alles gerade nicht so wahnsinnig schön. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo man dann sagen kann, dann kaufen wir doch mal ein bisschen nach. Ne?
Zum
Wenn
Beispiel,
die Aktien ja. runtergehen. Ne? Mal gucken. Da braucht man allerdings auch Geld dafür. So, ich habe interessante Zahlen gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gefunden habe. In irgendeiner Zeitschrift. Und die Überschrift war mal wieder, Ladenetz wächst zu langsam. Da habe ich so für mich gedacht, nicht schon wieder. Aber in diesem Artikel standen halt ganz interessante Zahlen. Mhm. Und zwar haben die das aufgedröselt nach wie viele Ladesäulen oder Ladepunkte gibt es denn, beziehungsweise wie viele E-Autos müssen sich einen Ladepunkt teilen.
Ne? Ja.
Und da könnte man ja meinen, dass die beste Zahl, was weiß ich, Baden-Württemberg oder Bayern oder so ist, also ein Bundesland, wo sehr viele Ladepunkte gebaut worden sind bisher, wo man am ehesten nicht denken würde, dass es gut ist, sind die östlichen Bundesländer. Nehmen wir zum Beispiel Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Nun ist es aber so, dass die Zahlen auf den ersten Blick sehr erstaunlich sind, weil angeblich ist es in Sachsen am besten.
Also das Verhältnis ist am besten.
Ja, weil dort müssen sich 13,1 E-Autos einen Ladepunkt teilen. Und wenn wir jetzt mal zum Vergleich Baden-Württemberg nehmen, da sind es 21,7. Also fast 8 Autos mehr, die sich einen Ladepunkt teilen müssen. So, das sieht erstmal gut aus für Sachsen. Übrigens Sachsen-Anhalt auf Platz 2 mit 14,1, Thüringen mit 14,6.
Alles so im ähnlichen Bereich.
Ja, ne? Und das hört sich ja super an.
Aber, für die Autofahrer schon, ja.
Ja, aber das Problem ist, man muss auch gucken, wie viele Autos gibt es denn in Sachsen? Und wie viele Autos gibt es denn in Baden-Württemberg? Und wie viele Ladepunkte gibt es denn in Sachsen? Und wie viele Ladepunkte gibt es in Baden-Württemberg? Ich vergleiche jetzt mal die zwei.
Ja.
Ne? So, und in Sachsen ist es so, da gibt es 26.106 E-PKWs. Ne? Also batteriebetriebene Fahrzeuge. Und in Baden-Württemberg sind es nicht 26.000 und ein paar zerquetschte, sondern 176.000. Das heißt, es sind einfach deutlich mehr Autos. Und zwar sehr deutlich mehr. Und dann hilft es eben Baden-Württemberg auch nicht, dass sie ungefähr viermal so viele Ladepunkte haben wie Sachsen. Nämlich 8.123 zu 1.990.
Ja?
Ja. Jetzt könnte man auch gucken, Bevölkerung und so, wie viele Bevölkerung gibt es in Sachsen und so weiter. Sparen wir uns jetzt, die Zahlen habe ich auch nicht. Aber man muss eben vorsichtig sein, wenn man solche Zahlen vergleicht. Schlusslicht übrigens ist Hessen. Da müssen sich 27,6 Fahrzeuge einen Ladepunkt teilen, obwohl die 3280 Ladepunkte haben. Interessant vielleicht ist noch Berlin, 29.573 Fahrzeuge mit 1460 Ladepunkten macht 20,3. Also rund 20 Fahrzeuge müssen sich eine Ladesäule in Berlin teilen, was ich für problematisch halte, weil du in Berlin ja nicht so oft die Möglichkeit hast, zu Hause zu laden.
Ja, also ja das ist
so
tatsächlich
ein Problem. In einer großen Stadt hast du halt nicht die ganzen Eigenheimbesitzer, wie hier
in Ballungsgebieten ist das deutlich wichtiger, dass die Leute die Möglichkeit haben, ja.
In Baden-Württemberg sind es ja 21,7, also ganz ähnlich wie Berlin, aber da sehe ich es nicht als so problematisch an, weil in Baden-Württemberg gibt es halt auch viele ländliche Bevölkerung.
Ja, ist halt ein Flächenstaat. Dafür,
ne? Das ist ein Flächenstaat und da hat man genügend Ladepunkte mehr.
Hamburg würde mich interessieren, weil Hamburg extrem viele Ladesäulen hat.
Hamburg hat zwar viele Ladesäulen, beziehungsweise hat viele Ladesäulen und steht auch gut da, sind auf Platz 4. Es gibt dort 23.000, also knapp 24.000 Fahrzeuge, knapp 1.500 Ladepunkte, macht eine Quote von 16,5 Fahrzeuge.
Ja, das ist nicht so.
Ist besser als Berlin, ist aber auch immer noch nicht da, wo es sein sollte, meiner Meinung nach. Wobei Hamburg, ja doch, das sollte man schon mehr Ladepunkte haben. Gibt auch viele Ladepunkte in Hamburg, habe ich mit eigenen Augen gesehen. Wurde übrigens jetzt von Tesla verbessert, Hamburg. Ne? Da gibt es einen neuen Supercharger und da wird noch ein weiterer gebaut. Tesla baut ja gerade wie wild Supercharger. Sogar da, wo es schon welche gibt, wird ausgebaut. Gerade in Leonberg zum Beispiel, am Kreuz Leonberg, da gab es ja schon 20. Da werden, glaube ich, jetzt nochmal 12 dazugebaut. Ein bisschen an einer anderen Stelle. Nicht bei McDonald's, sondern gegenüber von McDonald's sind wohl Palettenlader. Da fahren in den Ferien immer sehr viele Holländer durch und dann wird es da eng, trotz der 20. Also haben sie auch reagiert. Sie bauen gerade überall in Baden, in Deutschland neue Supercharger auf. Schöne Sache. Wo es mir ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, bei Tesla ist Frankreich. Da wird zwar auch gebaut, aber relativ wenig und vor allem die Stellen, die ich gerne hätte, damit ich da besser durchkomme, da ist noch nicht mal was geplant. Also ich bin mal gespannt, wie sich das da entwickelt, aber da wird deutlich weniger gebaut als bei uns. Ich habe halt das Problem mit dem Caravan, dass ich einfach die Supercharger näher beieinander haben muss. Und in Frankreich sind die Entfernungen zwischen den Städten relativ groß. Ja, da fährst du wirklich stundenlang über Felder sozusagen. Und da hätte ich gern dazwischen mal einen Lader und das braucht halt nicht jeder so wie ich mit meinem Anhänger, ne?
Genau, das ist auch in Frankreich auch ein Problem, dass praktisch alles auf Paris und vielleicht noch auf Lyon und irgendwelche anderen Großstädte ausgerichtet sind und da wenig Mittelgebiete, also Mittelstädte und Kleinstädte gibt, die dann relevant werden für Ladesäulenbetreiber. Während in Deutschland ist das ein bisschen, ich sag mal, zersiedelter. Also Stuttgart, München, Da muss die Strecke machbar sein und dann muss es genug Ladesäulen geben, um von Stuttgart nach München zu kommen, von München nach Leipzig und von Leipzig nach Berlin. Und dadurch verteilt sich das, glaube ich, auch mehr. Ja. Man sieht auch ganz klar, dass diese Quoten alleine, also gerade wie viele Ladepunkte hat ein Gebiet, das ist eigentlich völlig irrelevant, wenn ich unterschiedliche Anforderungen habe. Wenn ich auf dem Land bin, brauche ich eine Ladesäule, die mir auf dem Land hilft. Wenn ich unterwegs bin von A nach B, dann brauche ich Ladesäulen direkt an der Autobahn. Da will ich nicht extra nochmal runter aufs Land. Und ich denke, das ist für den Autobesitzer ist es tatsächlich in Sachsen schöner, weil da muss ich nicht Angst haben, dass ich in der Schlange stehe, weil es da zu wenig Ladesäulen gibt, weil es gibt eben auch wenig ladende Autos. Das heißt, wenn ich zu einer Ladesäule hinkomme, dann ist die wahrscheinlich auch ziemlich sicher frei. Auf der anderen Seite, wenn da so wenig Ladesäulen sind und deutlich weniger als zum Beispiel in Baden-Württemberg, dann muss ich erstmal die nächste Ladesäule überhaupt erreichen, weil da gibt es dann offensichtlich Stellen, die komplett weiß sind, wo keine einzige Ladesäule ist. Das heißt, da ist Effizienz und Effektivität halten sich dann noch nicht die Waage. In Baden-Württemberg habe ich schon das Gefühl, erstens, ich komme fast überall hin, oder eigentlich komme ich überall hin, also selbst mit meinem 100 Kilometer Reichweite Fahrzeug komme ich überall hin. Und das Zweite ist, ich bin sehr, sehr selten an irgendeiner Ladestation, die einen Stau hat, wo man wirklich sagen muss, okay, da sind jetzt zu viele Fahrzeuge vor Ort. Das ist mir bisher nur aufgefallen bei diesen Schnellladern. Also sprich, die CCS-Lader an den Autobahnen, wenn da viel Verkehr ist, dann kann es mal sein, dass man kurz warten muss. Ich meine, die meisten laden da tatsächlich in 20 bis 40 Minuten. Wenn der vor mir jetzt schon 10 Minuten lädt, dann warte ich halt nochmal 10 Minuten. Ist mir aber selbst jetzt auch noch nicht passiert. Aber ich denke mal, gerade in so saisonalen Situationen, wenn irgendwelche Leute mit ihrem Caravan da in den Urlaub fahren, dann kann das natürlich schon öfters passieren. Weil dann fahren natürlich viele Holländer Transit durch Deutschland und die werden in Zukunft auch öfters mal mit dem Elektrofahrzeug unterwegs sein. Und dann belegen die natürlich zusätzlich noch die Ladesäulen. Das Problem hat, glaube ich, Sachsen eher nicht. Da ist Baden-Württemberg und vielleicht noch Niedersachsen eher betroffen.
Zumal wir auch ein Bundesland sind, durch das durchgefahren wird, ne? Auf der A8 einerseits, genau. Auf der A81 und auf der A5. Ja. Diese drei Autobahnen, die ja wirklich sehr viel befahren sind. Ja, ich will ja in den Pfingstferien, ich habe ja 2 Wochen Pfingstferien, möchte ich ja nach Italien fahren mit dem Caravan. Mhm. Nach Jesolo, also bei Venedig, diese typischen Campingplätze. Da fährt man halt hin, wenn man einen 9-jährigen Sohn hat und auch mal ein bisschen Ruhe haben möchte. Ein Kumpel von mir fährt auch dorthin. Wir treffen uns dort und da bin ich mal gespannt, wie ich tatsächlich mit dem Caravan, mit meinem 60 kW Akku über die Alpen drüber komme.
Ja, hochkommen wird das Problem, runterkommen sie alle.
Ja, ja, runterkommen ist kein, also Hinzus ist weniger das Problem, weil da einfach mehr Ladesäulen sind in Österreich. Ja. Rückzus, wenn ich dann von Italien komme, da sind die Abstände schon deutlich größer. Mhm. Gut, aber da gibt es Lader, die ich auch über die NBW-Karte anfahren kann und laden kann. Müsste eigentlich klappen. Aber ich bin wirklich mal gespannt, auch über den Verbrauch, wenn ich da den Berg hochfahre mit dem Caravan, 1,6 Tonnen und meinem 60er Akku, wie schnell da die Batterie in die Knie geht. Und ich fürchte, die wird sehr schnell in die Knie gehen, weil ich bin schon mal über den Schwarzwald damit gefahren. Da hast du halt auch mal Verbräuche von 60 Kilowatt auf 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
Da bin ich auch gespannt, weil es ist ja jetzt von Airstream, das ist ja auch ein klassischer amerikanischer Hersteller. Man kennt die silbernen Wohnwägen von Airstream.
Eine teure Dinger.
Genau.
Unfassbar teuer.
Die wurden jetzt elektrifiziert. Also die haben jetzt einen Caravan rausgebracht, der tatsächlich elektrifiziert ist, der zum Beispiel auch ein, das ist das Lustige, das ein Fahrzeug antreiben könnte.
Ja, ich habe, es gibt ja schon länger noch einen anderen Caravan, einen kleineren, der auch elektrifiziert worden ist zum Testen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, ehrlich gesagt, weil jetzt im ersten Moment denkt man, ja cool, dann hat er seinen eigenen Akku, dann habe ich keinen Mehrverbrauch auf meinem Tesla, da komme ich gut durch. Nur, wenn ich jetzt Langstrecke fahre, dann kann ich ja mit meinem Tesla normalerweise, also wenn kein Caravan dran ist, 300 Kilometer fahren. Knapp 300 Kilometer mit meinem 60er Akku. So, wunderbar. Und wenn ich das dann mit dem Caravan auch machen kann, super. Das Problem ist, ich komme dann nach 300 Kilometern an meinen Tesla Supercharger. So, dann lade ich meinen Tesla auf. So, und jetzt, was ist mit dem Caravan? Den muss ich doch jetzt auch aufladen.
Ja, vielleicht.
Den kann ich aber nicht am Supercharger laden. Das heißt, ich muss nochmal eine andere Ladesäule und dann nochmal laden. Das heißt, ich muss zweimal halten. Das heißt, ich muss zweimal halten für 300 Kilometer. Das muss ich jetzt aber auch. Nach 150 Kilometer muss ich einmal laden und nach weiteren 150 Kilometer muss ich wieder laden. So muss ich nach 300 Kilometern zweimal laden. Also ich habe nicht wahnsinnig viel gewonnen.
Ja, ich glaube auch tatsächlich. Ja, ich glaube tatsächlich, der größte Vorteil ist zum einen die Rekuperation selbst. Man könnte zum Beispiel den Anhänger als reines Rekuperationsgefährt nutzen. Und der zweite Vorteil ist, du hast natürlich dann vor Ort brauchst du keinen Strom. Das heißt, für Leute, die nicht auf Campingparkplätze stehen und dort vielleicht Strom haben wollen, die haben dann gar kein Problem.
Ja gut, das Problem ist mit dem Caravan, dass du ja nicht einfach die irgendwo hinstellen darfst, wo du hinstellen möchtest, sondern da gibt es in vielen, vielen Ländern Regeln, dass du eben nicht im Caravan übernachten darfst, an irgendeiner Stelle, also auf einer Raststätte oder so. In Deutschland ist es erlaubt für die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ja, also sagst du einfach, ich bin müde und ich musste schlafen, dann geht das eine Nacht. In manchen Ländern ist es ähnlich, in manchen Ländern ist es, glaube ich, auch total verboten. Auf jeden Fall ist es nicht einfach. Da hast du schon recht. Dann wäre es natürlich schön, wenn man Strom hat, direkt vom Caravan selber und sogar vielleicht noch eine Elektroheizung damit betreiben kann. Super Sache. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich das auch mit Gewicht verbunden, wenn du da einen Akku drin hast, zusätzlich im Gewicht. Und das kann auch zum Problem werden. Natürlich, wenn der sich selbst antreibt, dann darfst du auch ein höheres Gewicht haben. Aber was ist, wenn der Akku leer ist? Dann hast du plötzlich da hinten dran einen Caravan, der zu schwer ist. Ja, der dann, was weiß ich, 2 Tonnen wiegt. Du darfst aber eigentlich nur 18, also der Tesla Model S darf 1800 ziehen. Dann hast du plötzlich einen Caravan, der 2 Tonnen, dann musst du ihn eigentlich abstellen. Also eigentlich darfst du dann nicht mehr damit weiterfahren, weil er zu schwer ist, wenn kein Strom mehr da ist. Also wie ist das damit? Also es ist alles noch, ich sag mal, noch nicht so richtig durchdacht. Es gibt erste Versuche in die Richtung, ich finde die auch gut und die sollen jetzt mal Erfahrung sammeln und ich merke das ja auch an den ganzen Foren, in denen ich bin, also jetzt auch zum Beispiel in Facebook zum Thema Elektrocamping gibt es auch eine Gruppe, wo man sich austauschen kann und wo auch immer mehr Leute reinkommen, die dann tatsächlich auch einen Caravan haben. Es ist immer noch, sage ich mal, selbst wenn ich jetzt ein Model S hätte mit 100 kWh, immer noch nicht ganz einfach. Ja, aber das Ding ist, wir müssen ja irgendwie eine Lösung dafür finden. Weil du weißt es selber, irgendwann wird es keine Verbrenner mehr geben.
Ja.
Und dann wird es trotzdem Leute geben, die Camping machen wollen. Und das Thema kommt jetzt gerade auch an. Also ich lese auch Campingzeitschriften, wo immer wieder jetzt das Thema, was da im Moment stärker beleuchtet wird, ist das Thema Hybride, also Hybridfahrzeuge, was ja schon mal ein Fortschritt ist. Du weißt, ich bin kein Freund von Hybriden, aber ich verstehe da schon eher, wenn ich jetzt eine große Zugmaschine brauche, für sagen wir mal 2 Tonnen Caravan, da brauche ich halt was Großes und da gibt es elektrisch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, außer das Model X und das kann sich auch nicht jeder leisten, aber es gibt Hybride, die sowas ziehen können. Da geht es jetzt langsam los und es gibt jetzt auch erste Überlegungen mit Campingbussen, die elektrisch fahren. Die gibt es ja schon länger, aber noch nicht so richtig und das kommt jetzt so ganz langsam. Und man merkt einfach in den Zeitschriften, das ist wie früher mit der Autobild. Da am Anfang wurde überhaupt nicht über Elektromobilität gesprochen. Dann gab es eine Kolumne zum Thema Elektromobilität, also eine Viertelseite und inzwischen ist die halbe Autobild, ich lese hier, weil ich die immer umsonst bekomme, jetzt ist inzwischen die halbe Autobild voll mit Elektromobilität.
Ja, das stimmt, das sehe ich zum Beispiel bei der Motorrad auch. Also die Motorrad ist ja eine der großen, größten europäischen Zeitschriften für Zweiräder und hat auch ihren Sitz hier in Stuttgart und die haben angefangen mit kleinen Berichten, teilweise nur so, ich sag mal, Artikel über da findet was statt. Inzwischen ist in fast jeder Ausgabe irgendein Elektromotorrad oder Elektroroller erwähnt zumindest. Und ganz häufig, also mindestens alle 2 bis 3 Monate, ist auch ein größerer Artikel über viele Seiten drin. Gerade diesen Monat gab es einen Bericht über die Zero Motorcycles, also sowohl über die Produktion als auch die Firma selbst. Und sie haben zumindest, also die Redaktion hat dem Hersteller zumindest mündlich das Versprechen abgeluchst, doch mal ein Dauertestfahrzeug zu bekommen, also ein Dauertestmotorrad, was sehr, sehr spannend ist, weil die fahren die Motorräder dann eben wirklich 60.000, 80.000, 100.000 Kilometer über das Jahr hinweg und wirklich sehr akribisch wird da geprüft, welche Teile werden ausgetauscht, was sind die Verbrauchskosten gewesen, zum Beispiel für Benzin, für Öl, in dem Fall dann eben keiner. I don't know. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Auch wird sich dadurch zum Beispiel sehr schnell zeigen, wie gut die Qualität von den amerikanischen Produzenten ist, weil die sind im, ich sag mal, mitteleuropäischen Wetter teilweise ein wenig, ja, wie soll ich sagen, überlastet. Oder dem nicht gewachsen. Also mit viel Wasser und Schnee, das mögen die nicht so unbedingt. Und da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
Also das Interessante für mich ist, dass ich im Grunde in der Elektromobilität, wenn ich einen Caravan dran mache, so 7-8 Jahre zurückversetzt werde.
Ja.
Also wirklich, die Entfernungen sind jetzt plötzlich wieder zu groß zwischen den Ladesäulen, was ich nicht mehr hatte, ne, weil es gibt ja inzwischen genügend. Die Zeitschriften sind ungefähr da, wo die Autozeitschriften vor 7-8 Jahren waren beim Thema Caravaning. Es ist interessant. Und man hat aber irgendwie so, sage ich mal, einen Wissensvorsprung, ne, wenn man das liest, weil man das hat man alles schon mal erlebt, ja.
So ist es, ja.
Und das erlebe ich jetzt gerade wieder. Es ist wirklich wieder ein Abenteuer, mit so einem Caravan hinten dran zu fahren, weil man wirklich gucken muss, dass man an die nächste Ladesäule kommt, dass man es hinschafft. Ja. Macht aber auch unheimlich Spaß. Also ich freue mich auf die Fahrt nach Italien und bin mal gespannt, wie ich es hinbekomme. Werde ich ja bestimmt dann auch erzählen. Aber man ist wieder so 7-8 Jahre zurück und man sieht auch wieder in den Leserbriefen innerhalb dieser Zeitschriften die gleichen Schwachsinnssätze, wie wir sie auch vor 7-8 Jahren oder auch heute noch leider in den Autozeitschriften sieht oder in Facebook, wo dann eifrig kommentiert wird, dass Elektromobilität der größte Fehler überhaupt ist und was weiß ich. Wasserstoff ist das Ding und
genau, das ist genau das Gleiche, was man auch bei den Elektromotorrädern merkt, wenn man sowohl in der Autoschiene mal unterwegs war, sowohl also Elektroautos kennt, als auch Elektromotorräder, dann stellt man da ganz klar fest, die Autos sind oder die Fahrer und auch die ganze Branche ist 5 Jahre weiter. Wenn ich mir gucke, wo die Argumente sind bei den Elektromotorrädern oder gegen die Elektromotorräder, das sind alles Argumente, die habe ich vor 5 Jahren gegen die Elektroautos gesehen. Das heißt, dieser Lernprozess, der findet nicht statt, sondern es wiederholt sich nochmal. Und für mich ist das ja auf der einen Seite erheiternd, auf der anderen Seite ist es irgendwie zermürbend, weil man natürlich die ganzen Argumente, die es schon vor 5 Jahren gab, nochmal rausholen muss, irgendwie aus der Asservatenkammer und man dann den Leuten erklären muss, nein, seltene Erden sind nicht so selten und Kobalt ist auch nicht im Motor drin und oder nicht in der Batterie drin und es gibt Batterien mit LFP, die ohne seltene Stoffe auskommen und ach, alles, was man halt schon zigmal durchgekaut hat. Ja.
Wobei man das beim Auto auch heute noch durchkaut.
Ja, genau.
Wobei, also gerade beim Caravaning, also wenn du einen Caravan ziehen musst,
ja.
und das mit einem Verbrenner machst, ist es deutlich schwieriger, als wenn du das mit einem Elektroauto machst, weil du einfach die Kraft von Anfang an hast und weil du es viel besser dosieren kannst, du musst keine Kupplung kommen lassen und ähnliches, sondern du gibst einfach Gas und du hast trotzdem, du hinten schweres Gewicht hast, immer noch eine Beschleunigung wie Hulle.
Ja, genau.
Du kannst immer noch einen LKW völlig problemlos überholen, weil du einfach Gas geben kannst. Ja. Und das Ding kommt dann auch, zumindest mit dem Tesla, aber auch die anderen Zugfahrzeuge, die dafür verwendet werden. Model Y wird jetzt übrigens gerade wieder nachgerüstet mit Anhängerkupplungen, kann man jetzt Termine bei Tesla machen. Die können 1600 Kilo ziehen, könnten also auch mein Caravan ziehen, der hat 1600. Das ist ja schon ordentlich. Und das ist einfach viel angenehmer zu fahren. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber es gibt ja Automatikautos und die meisten sind ja Automatikautos. Mittlerweile habe ich mir sagen lassen, man schaltet ja gar nicht mehr inzwischen. Ich weiß es nicht, ich habe schon jahrelang keinen, doch vor kurzem musste ich mal einen blöden Golf fahren, aber ich habe schon jahrelang eigentlich keinen Verbrenner mehr gefahren. Es ist einfach deutlich angenehmer, elektrisch zu fahren, wenn du einen Anhänger hinten dran hast. Das ist sowieso ohne Anhänger auch deutlich entspannter, aber mit dem Anhänger ist es einfach im Vergleich, wenn du mit dem Schaltwagen da fahren musst oder auch mit dem Automatik, ist es einfach viel besser beherrschbar, meiner Meinung nach auch sicherer und einfacher zu fahren als
allein schon andere. Der Unterschied zwischen Benzin und Diesel ist schon ein großer Unterschied, weil du als Benziner gar nicht, also du hast das Drehmoment eigentlich nicht, dass du untenrum brauchst, um den Caravan schön loszuziehen. Das heißt, als Benziner einen Caravan ziehen, entweder du hast ein wirklich großes Aggregat oder du hast halt das Gefühl in der Kupplung und da kannst schon mal ein bisschen rauchen. Ja. Allein da ist schon ein Diesel sehr viel angenehmer. Und vom Dieselschalter zum Dieselautomatik mit Traktionskontrolle ist wahrscheinlich schon besser. Und dann kommt halt das Elektrofahrzeug. Und da ist es eigentlich fast egal, ob du ein großes Elektrofahrzeug oder ein kleineres Elektrofahrzeug hast, weil die verhalten sich alle super. Also theoretisch, wenn der Zoe schwer genug wäre und das Gewicht auf die Straße bringen würde, dann würde der einen Caravan wahrscheinlich genauso angenehm ziehen können wie ein Tesla X. Ja. Dem fehlt halt die Physik.
Ja. Ja. das Ding ist, natürlich hat es einen großen Nachteil, das ist tatsächlich die Reichweite.
Ja.
Da ist einfach Problem im Moment noch. Ja, also du brauchst halt, wenn du einen Caravan ziehst, tatsächlich einen großen Akku. Also du hast halt hinten dran was hängen, was wirklich im Wind steht. Selbst meiner, der ja windschnittig ist, mein Caravan, braucht halt wirklich viel Energie. Und wenn es dann auch noch den Berg hochgeht, dann muss ja dieses ganze Gewicht, diese 1600 Kilo, was es sich auf 3000 Meter hochschleppen, das braucht einfach wahnsinnig viel Energie. Und das heißt für die Zukunft, dass die Zugfahrzeuge von Caravans tatsächlich große Akkus brauchen oder das, was wir ja vorhin besprochen haben, dass die Caravans selber einen Akku haben und da auch nochmal helfen. Ja, das muss man schauen. Und was halt auch eine wichtige Rolle spielt, ist auch die Ladegeschwindigkeit. Also wie schnell kriege ich den Akku wieder voll? Ist ja auch ein Problem bei mir. Ich habe ja einen älteren Tesla, der ist ja mittlerweile auch fast 5 Jahre alt. Also im März wird er jetzt 5 Jahre alt, 2017 gekauft. Der lädt halt nicht so wahnsinnig schnell. Ja, also ich brauche, wenn er komplett leer ist, und das ist er beim Ziehen vom Caravan oft, dass er wirklich komplett leer ist, dass ich da mit 1-2% ankomme, da braucht er halt eine Stunde, bis er wieder voll ist auf die 60 kW. Ja,
also, wenn man sich überlegt, dass die ersten Supercharger jetzt mit über 300 kW laden können, dann ist das halt ein bisschen alte Technik, ne?
Ja. Also jetzt ist es, wenn ich jetzt überlege, also in den Winterferien habe ich ja 2 Wochen Ferien, da könnte ich ja sagen, fahre ich doch mal nach Dänemark hoch oder Richtung Norwegen im Winter, das ist schön, mit dem Caravan. Das würde wahrscheinlich nicht hinhauen, weil
die Reichweite
wäre dann noch
Supercharger geringer. Supercharger zum nächsten ist dann schon
Die wäre dann noch geringer und dann die Ladegeschwindigkeit am Supercharger wäre dann noch niedriger. Also es ist so, dass ich oft lade mit kaltem Akku, weil einfach die Entfernungen, die ich im Moment zurücklegen muss, relativ gering sind, also 20 Kilometer bis zum Supercharger. Da wird der Akku nicht wirklich warm. Ich lade dann mit 30, 40 kW jedes Mal. Ja, also das ist sehr wenig. Das ist wirklich wenig, weil halt der Akku kalt ist und das ist dann schon nervig. Klar, wenn du auf Strecke gehst, wird es ein bisschen schneller, aber dann geht es auch nicht über die 70 kW drüber, 70, 80 kW. Sprich, also es ist wirklich mühsam und im Winter könnte ich mit diesem Caravan keine größeren Strecken fahren. Also ich könnte es natürlich, aber
es wäre eine hervorragende Herausforderung, weil ich glaube, es war noch keiner mit einem elektrischen Fahrzeug und Caravan am Nordkap.
Tja, also wir sind ja im Moment am Überlegen. Also wir hatten eigentlich ursprünglich überlegt, lass uns doch mal nach Bergen fahren mit dem Caravan.
Bergen geht noch, Spitzbergen wird schwieriger.
Nee, Bergen ist so, ich sag mal, südwestliches Norwegen ungefähr. Ja, also noch relativ weit unten im Süden von
Norwegen.
Das
müsste eigentlich gehen.
Das geht, also es ist nicht das Problem. Also es gibt auch genügend Supercharger auf der Strecke, bis auf 1-2 Stellen, wo es vielleicht ein bisschen enger wird, aber das kriege ich hin. Was im Moment so ein bisschen dagegen spricht, ist, ich habe mir dann mal die Klimabedingungen angeschaut im August, wenn wir runterfahren würden, im August. Und da heißt es halt 17 Regentage im August. Und wir waren ja letztes Jahr in Dänemark, habe ich ja zu Genüge erzählt, und da hatten wir auch ständig Regen. Und die Frage ist, wollen wir schon wieder in den Regen fahren? Ja. Auf der anderen Seite, die Landschaft in Norwegen ist so bombastisch, so was ich gesehen habe bisher. Ich würde es mir schon gerne mal angucken. Die Alternative wäre, nach Italien zu fahren, und zwar auf die Insel Sardinien.
Oh ja, sehr schön.
Die soll sehr, sehr schön sein. Kommt mal mit der Fähre rüber. Da spricht ein bisschen dagegen, ich mag eigentlich nicht so die Hitze. Das wäre dann im August halt schon ziemlich warm.
Da wäre Sardinien wirklich brutal,
Auf der anderen Seite habe ich da jetzt auch Bilder gesehen und Erzählungen, deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen. Eine Bekannte von mir hat mir das erzählt, dass sie da runterfährt, ob ich nicht da auch runterfahren möchte.
Hat der Caravan eigentlich Klimaanlage?
Nein.
Ja, dann wird es brutal.
Ja. Nicht. Ich könnte eine nachrüsten, aber das kostet dann auch wieder gleich 2000 Euro plus zusätzliches Gewicht. Sowohl meine Frau als auch ich, wir sind jetzt nicht so die Leute, die unbedingt die Hitze wollen. Also ich war mal in den Tropen, das war in Sanya auf der Insel Hainan. Die sind immer wieder mal in Schlagzeilen in China, weil sie von dort die Raketen starten und weil das ein wichtiger Hafen ist für die chinesischen Kriegsschiffe. Eine wirklich wunderschöne Tropeninsel, also so wie man sich das im Klischee vorstellt, mit Palmen am Strand, weißer Sand, blaues Meer und das Wasser so warm wie Badewanne, also wirklich, ja. Das war für mich was ganz Neues und was ganz Tolles, aber die Hitze.
Also und die hohe Luftfeuchtigkeit.
Und die hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn du aus dem klimatisierten Zimmer im Hotel rausgehst, du läufst wirklich gegen eine Wand.
Ja.
Du hast das Gefühl, du rennst gegen eine Wand. Das ist so brutal warm und heiß. Abends total herrlich. Also wirklich, wenn die Sonne untergegangen ist, um 18 Uhr geht da die Sonne schon unter und zwar sehr schnell. Dann ist es herrlich. Also dann ist die Stimmung toll und du kannst trotzdem noch im Meer baden und dann hast oben den Sternenhimmel. Schwärm, schwärm, schwärm. Wunderbar.
Aber die Luftfeuchtigkeit macht halt viel aus. Also tatsächlich, Luftfeuchtigkeit macht einfach am meisten aus. Selbst sehr heiße Gegenden, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist, wie zum Beispiel, ich sag mal, im Tal der Pharaonen oder irgendwo in Ägypten, im Sand sozusagen, da geht's eigentlich. Da ist zwar sehr heiß, aber sobald du einen Schatten hast, ist es nicht mehr so schlimm. Da fehlt einfach diese hohe Luftfeuchtigkeit und das macht es schon sehr viel erträglicher.
Ja. Absolut. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Luftfeuchtigkeit in Sardinien ist. Sie dürfte eigentlich nicht so wahnsinnig hoch sein. Es ist ja eine Insel, da weht immer Wind. Ich weiß es nicht.
Das kann natürlich auch sehr angenehm sein. Genau, wenn da Wind weht und das so ein bisschen, ich sag mal, Meeresbrise bringt, dann ist das natürlich schon angenehm.
Ja, also das wäre noch eine Möglichkeit. Also wir wissen es einfach noch nicht. Entweder ganz in den Süden oder ganz in den Norden. Eins von beiden werden wir machen. Mal gucken, wofür wir uns entscheiden. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Worauf ich aber ehrlich gesagt echt keinen Bock habe dieses Jahr, ist in den Regen zu fahren. Weil du kannst natürlich, also wenn theoretisch hast du jeden zweiten Tag Regen.
Ja. Also kein Regenwald. Brasilien ja, oder gut, so.
Regen ist ja auch unterschiedlich. Also wenn der Regen warm ist, ist ja nicht schlimm. Ja, aber wenn du, wir waren in Dänemark ja letztes Jahr, da hatten wir Regen und der Regen kam teilweise waagerecht von dem starken Wind und das war jetzt nicht wirklich warm und es war einfach.
Ja, das ist unangenehm.
Nicht so wahnsinnig toll, obwohl die Landschaft auch da schön ist.
Wenn du nach Norwegen oder nach Schweden fährst, schlimmer ist tatsächlich die Mückenplage im Sommer. Also da muss man dann die würde mir wahrscheinlich persönlich mehr missfallen als das Wetter selbst.
Ja, wie es da in Bergen aussieht, weiß ich nicht. Also wir würden ja über Dänemark fahren und dann über, ist das Stockholm?
Wahrscheinlich. Ja. Fähre oder?
Ach, ich habe mal Geografie studiert, aber.
Ich meine, du kannst auch die Öresund-Brücke nehmen und ein Eck fahren.
Kopenhagen, das meinte ich. Also man fährt über die Insel Finn, da wo ich ja letztes Mal war, und fährt dann über die Brücke drüber bis nach Kopenhagen geht's dann. Von Kopenhagen kann man dann rüberfahren nach Malmö. Von Malmö dann immer weiter Richtung Norden, Richtung Göteborg.
Ja.
Göteborg, dann weiter Richtung Norden nach Oslo.
Und da schließt sich der Kreis, weil Göteborg ist wieder Volvo.
Ah, okay. Und von Oslo dann Richtung Westen, Richtung Bergen, Nordwesten so.
Ja.
Doch ziemlich genau Richtung Westen nach Bergen. Und da, das kriegt man hin mit den Superchargern und so weiter.
Das ist ein ganz schönes Eck. Wie viele Kilometer wären das?
Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber mindestens 2000.
Ja. Da ist natürlich auch immer die Frage, will man vielleicht auch mal die Fähre nehmen, weil damit lässt sich natürlich auch ein bisschen was überbrücken.
Ja, habe ich auch geguckt. Man kann ja zum Beispiel die Fähre nehmen und zwar von, jetzt muss ich gucken, Genau hier. Der Ort heißt Hirtshals. Hirtshals heißt er. Das ist ein dänischer Ort.
Interessant.
Norddänemark. Hirtshals. Da fahren die Fähren los. Und da kann man direkt mit der Fähre bis nach Bergen fahren. Mhm. Das Problem ist, nicht billig.
Ja.
Das kostet richtig Geld.
Ja. Gut,
das kostet Norwegen nicht nur ein sowieso. Oder zwei Geld, sondern es kostet drei oder vier Geld. Also ja. Das ist wirklich teuer. Kann man machen, verliert man weniger Zeit. Also man fährt da, glaube ich, 1,5 Tage bis da hoch und dann ist man schon da. Aber ist eben teuer. Ja, und dann ist es ja natürlich auch so, klar, ist eine lange Strecke, aber ich kenne zum Beispiel Malmö nicht, ich kenne zum Beispiel Göteborg nicht, ich kenne Oslo, war ich zwar schon mal ganz kurz, aber ich kenne die Stadt auch nicht. Das wären so schon mal drei Städte, die ich sehen möchte. Insofern ist der Weg das Ziel.
Ja, ja, das also, lohnt sich dann auf jeden Fall.
Das ist dann auch okay. Gut, man könnte ja zurück dann mit der Fähre, um es ein bisschen abzukürzen, wäre auch eine Möglichkeit. Mal schauen, was wir machen.
Ich werde Hauptsache, erzählen. Man bricht sich unterwegs kein Bein.
Ja, kein Knochen im Fuß. Ja, so wie meine Frau letztes Mal, ja. Wir wollten noch über ein Thema sprechen. Ja. Und zwar die THG-Quote.
Ja.
Das hast du aufgebracht, das Thema. Ich habe meinen Antrag schon gestellt. Ich nehme an, du auch. Vielleicht erklärst du mal den Leuten, was THG überhaupt bedeutet und
worum es THG, genau geht. THG ist einfach. THG bedeutet Treibhausgas. Man darf das auch nicht verwechseln mit der CO2-Zertifikathandel-Geschichte. Also THG-Quote ist tatsächlich ein Malus-System für die Produzenten von Treibhausgas, also CO2-Äquivalente. Das heißt, die müssen im Moment 6% ihrer Treibhausgase, also da geht es rein um den Verkehrssektor, muss man auch sagen. Es geht um den Verkehrssektor. Das heißt, die müssen Produzenten von Fahrzeugen, vielleicht auch Öl oder so, ich weiß nicht mehr, wer da alles mit drin ist. Da gibt es eine bestimmte Voraussetzung, wie auch immer. Die müssen 6% ihrer CO2-Äquivalente kompensieren durch regenerative Energien, außer sie machen das sowieso schon. Und wenn sie diese 6% nicht schaffen, dann ist es ihnen möglich, diese CO2-Äquivalente inzwischen von Elektrofahrzeugfahrern gegenzukaufen. Und da gibt es Pauschalen, zum Beispiel das Umweltbundesamt hat da im Bundesanzeiger gesagt, jeder Elektroautofahrer pauschal 2000 Kilowattstunden CO2-freies Stromäquivalent, also den Strom, den ein Elektroautofahrer verbraucht, das sind einfach mal 2000 Kilowattstunden pro Jahr und den könnt ihr dann verkaufen als Elektroautofahrer oder Elektrofahrzeugfahrer, weil es sind nicht nur Autos, sind auch Motorräder, es sind tatsächlich auch alles, was über 45 km/h fährt drin. Das heißt auch Kleinfahrzeuge, Lastwagen und Kleinnutzfahrzeuge. Also ich weiß nicht mehr, was der Führerscheinklasse genau war. Anyway, und das könnt ihr denen dann verkaufen, weil wenn die das nicht machen, also wenn die ihre 6% nicht kompensiert bekommen, dann müssen sie eine Strafe zahlen. Und die Strafe für 2022 liegt bei 600 Euro pro Tonne, die sie nicht erreicht haben. Das heißt, irgendwo zwischen 0 und 600 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent wird dieser Preis liegen. Das ist einfach so. Je nachdem, wie das Angebot und wie die Nachfrage ist, wird sich da also ein Preis ergeben. Und die Frage, die sich jetzt jeder stellen muss, ist, erlaube ich dem zum Beispiel Ölproduzenten oder dem, was auch immer, dem CO2-Produzenten, nenne ich es mal, erlaube ich ihm, meine Quote zu kaufen, um damit einen höheren Schaden abzuwenden. Und was man sich auch fragen muss, ist, was passiert denn mit dem Geld, den die CO2-Produzenten als Schaden zahlen müssten, also als Strafe zahlen müssten. Da geht es, je nach Unternehmen, geht es da um zweistellige, teilweise sogar dreistellige Millionen Beträge pro Jahr. Und es weiß im Moment niemand, was mit diesem Geld passiert. Das Geld wird als Strafe gezahlt an die Bundesrepublik Deutschland, keine Ahnung, an wen da genau, ob das der Zoll, der dafür verantwortlich ist, eintreibt. Und was dann mit dem Geld passiert, weiß kein Mensch. Das heißt, ihr habt zumindest die Möglichkeit, einen kleineren Betrag, den ihr dann kriegt, das sind üblicherweise so um die 300 bis 500 Euro für euer Fahrzeug, diesen Betrag könnt ihr dann beliebig einsetzen. Den könnt ihr auf den Kopf hauen, den kriegt ihr bar überwiesen, sage ich mal, und den könnt ihr für Dinge einsetzen, die euch am besten gefallen. Es gibt Anbieter, die sagen, hey, wir nehmen die Quote und investieren die direkt weiter, zum Beispiel in irgendwelche grünen Projekte. Das können Solaranlagen sein, die die dann aufbauen. Es kann aber auch sein, dass die Regenwälder schützen, solche Sachen, oder Bäume pflanzen. Oder ihr lasst euch das auszahlen und macht damit, was ihr wollt. Das sind also die zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite hilft man mit der THG-Quote, wenn man die verkauft, dass der CO2-Produzent besser wegkommt, als wenn er die Strafe gezahlt hätte. Auf der anderen Seite kann ich ganz genau sagen, was mit dem Geld passiert, das der CO2-Produzent mir zahlt über diese Anbieter. Schwierig. Also ich kenne inzwischen einige, die sagen, nee, sie verkaufen ihre THG-Quote nicht. Sie wollen, dass der CO2-Produzent Strafe zahlt, damit er eben auch bestraft wird dafür. Das ist durchaus eine valide Begründung, finde ich. Ich selbst habe jetzt die THG-Quote für mich in Anspruch genommen, sage ich mal. Also ich habe mich bei Fernergy angemeldet und die haben auch gesagt, ja, ihr kriegt da demnächst was. Wir haben es jetzt rausgeschickt an das Kraftfahrtbundesamt, ans Umweltbundesamt. Die prüfen dann die Fahrzeugscheine und ob das alles seine Richtigkeit hat. Und dann kriegt ihr das Geld überwiesen. Und ich werde das Geld dann weiter investieren. Ich habe vor, damit grüne Projekte zu unterstützen. Das heißt, ich werde das auch nicht selbst behalten. Vielleicht gehe ich damit mal essen, aber ich werde das weiter spenden.
Also ich weiß gar nicht, bei welcher Firma ich das gemacht habe. Es gibt da ja ganz, ganz viele Firmen.
Ja,
ich schaue mal ständig drüber im Internet. Ich werde das Geld nehmen und werde es dann in Aktien investieren, die ja Elektromobilität nach vorne bringen möchten, so wie ich das immer mache. Und dadurch profitiere sowohl ich als auch die Firma. Und dann ist es aus meiner Sicht zumindest okay. So, aber es ist eine nette Geschichte, wie ich finde, dass man eben dafür, dass man eben auch bereit ist, ein bisschen mehr in ein Auto zu investieren oder in ein Fahrzeug, Motorrad, was auch immer, zu investieren, dass man da auch mal was zurückbekommt. Ne?
Ja.
Und das jedes Jahr, das ist, finde ich, eine ganz positive Sache.
Und das wird wahrscheinlich sogar jedes Jahr mehr werden.
Cool.
Weil das ist geplant.
5.000 Euro jedes Jahr.
Ja, das könnte theoretisch passieren, weil es ist geplant, dass die THG-Quote steigt. Also die CO2-Produzenten müssen immer mehr kompensieren. Das heißt, der Druck steigt immer mehr. Und eventuell wird das Umweltbundesamt irgendwann auch sagen, hey, 2.000 Kilowattstunden pauschal sind zu wenig. Die Leute fahren mehr oder sie fahren größere Fahrzeuge, die mehr verbrauchen. Wir müssen die Pauschale erhöhen. Alles möglich. Und zum Beispiel Händler, die Elektrofahrzeuge verkaufen und die vielleicht angemeldet haben, weil sie als Vorführer oder als Leihfahrzeuge haben, die können natürlich für jedes einzelne Fahrzeug sowas auch beantragen.
Die Sache, die du vorhin angesprochen hast mit, ja, ich unterstütze das nicht, ich will diese Quote nicht, finde ich ehrlich gesagt nicht so wirklich nachvollziehbar, weil es gibt ja viele verschiedene Industrien, ja, und natürlich gibt es die Ölindustrie, natürlich wollen wir alle, dass die Strafe zahlen, gar keine Frage, aber es gibt ja auch Industrien, die einfach notwendig sind, ja, auch für E-Mobilisten, also nehmen wir zum Beispiel mal die Industrie, die unsere Reifen herstellt, ja, so, und die Reifen brauchen ja auch E-Mobilisten und die müssen auch hergestellt werden und die haben aber auch eine CO2-Emission. Also insofern kann ich das nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, jeder, wie er das möchte.
Ich denke, die werden dann auch hingehen müssen und zum Beispiel sagen, sie müssen ja sowieso einen Teil kompensieren und ich denke auch selbst Reifenhersteller werden dann dazu übergehen oder andere werden dazu übergehen, selbst Strom zu produzieren. Die werden PV-Anlagen auf Fabriken drauf machen, die vielleicht bisher keine PV-Anlagen drauf haben.
Ja, und das ist doch gut. Und das wollen wir doch. Und das braucht aber natürlich auch seine Zeit. So, was ich so gerade mitbekomme am Rande, ich kann es jetzt nicht belegen, aber so wie ich es ein bisschen mitbekomme, wenn du jetzt eine Solaranlage dir aufs Dach zimmern willst, dann war das ja erstmal, weil die ja, nicht genügend Kapazität haben, nicht genügend Bauteile haben, dank Corona und so weiter und so weiter. Es ist im Moment gar nicht so einfach, sich eine Solaranlage aufs Dach zu klöppeln oder klöppeln zu lassen. Also insofern braucht alles auch eine gewisse Zeit. Aber das geht ja grundsätzlich mal in die richtige Richtung. Lass uns nicht über Windkraft und so reden, da könnten wir bis übermorgen diskutieren. Lass uns stattdessen Deckel drauf machen. Wir sind jetzt ziemlich genau bei einer Stunde Sendezeit. Wir haben uns endlich mal wieder gemeldet und ich hoffe, wir melden uns nicht erst wieder in 6 bis 8 Wochen wieder, sondern vielleicht sogar wieder in 2 Wochen. Schauen wir mal.
Ja, das wäre doch schön.
Das wäre doch schön.
Ne? Das wäre doch klasse.
Ich habe das wieder sehr genossen mit dir. Und,
ja, es ist halt schon lange her gewesen.
Ja, ne? Ich weiß gar nicht, im Dezember, glaube ich, zuletzt.
Ich glaube, Dezember, ja, Mitte Dezember oder so.
Ja. Viel zu lange. Dann kam Weihnachten. Hast du was Schönes bekommen zu Weihnachten?
Oh, mit Sicherheit.
Schon wieder vergessen. Meine Frau hat mir Schlüsselanhänger, also wo du den Tesla-Schlüssel reinmachen kannst, aus Gummi nachgekauft, die bei mir immer wieder kaputt gehen. Und solche Kleinigkeiten haben wir uns geschenkt. Ja,
gut. Das ist doch auch schön.
Dann bleib gesund.
Ja, du auch.
Und die Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Und wir hören uns vielleicht wieder in 2 Wochen. Wäre schön. Gruß an alle, die uns hören. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Jerome.
Ciao.